Hallo und herzlich willkommen heute zur 234. Ausgabe von Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Heute geht es ins Remstal nach Großheppach zum Weingut Bernhard Ellwanger. Mein Gast ist Sven Ellwanger, der den Betrieb gemeinsam mit seiner Schwester Yvonne führt. Und diese Folge beginnt mit einer Frage, die mich schon beim Besuch im Weingut beschäftigt hat. Wie kann ein Betrieb so bodenständig wirken und im Glas dann doch so viele überraschende Türen öffnen? Denn bei Ellwanger trifft vieles aufeinander, was Württemberg heute spannender macht, als manche von außen vermuten. Sauvignon Blanc, junges Schwaben, Bio-Weinbau, Piwis, Spontangärung, eine starke Privatkundschaft und eine Region, die noch immer mit alten Klischees zu kämpfen hat. Wir sprechen also nicht nur über ein Weingut, wir sprechen über ein Württemberg, das sich verändert hat. Leise, pragmatisch, manchmal fast beiläufig, aber im Ergebnis sehr, sehr deutlich. Im Glas stehen drei Weine, die diese Entwicklung besonders gut erzählen. Der Muskat-Trollinger Rosé zeigt, dass Duftigkeit, Frucht und Leichtigkeit nicht banal sein müssen. Der Rote Riesling erzählt von Zufall, Neugier und der Entscheidung, eine seltene Sorte wirklich ernst zu nehmen. Und die Lemberger Syrah Cuvée führt mitten hinein in die Frage, wie weit sich Württemberg öffnen kann, ohne seine eigene Sprache zu verlieren. Es ist eine Folge über Herkunft, Experimentierfreude und die stille Modernisierung einer Region, die mehr Aufmerksamkeit verdient. Also, Bühne frei für Sven Ellwanger. Los geht's! Lieber Sven, ich freue mich, dich heute hier bei Genuss im Bus im Podcast zu Gast zu haben und rufe dir ein herzliches Willkommen zu.
Ja, das freut mich ganz meinerseits. Schön, dass ich dabei sein darf und ich freue mich auf einen sehr schönen Austausch jetzt mit dir.
Danke, mein Lieber. Du bist ja im Remstal zu Hause, genauer gesagt in Großheppach. Das ist ja eine Region, die zählt für mich ganz ehrlich zu den spannendsten Ecken Württembergs und ich will fast sagen auch darüber hinaus. Es ist ja letztlich eine alte Weinlandschaft, dicht besetzt mit ambitionierten Familienweingütern, mittendrin euer Betrieb. Bevor wir jetzt über eure Weine anfangen zu reden, sagt doch mal den Hörerinnen und Hörern genau, was macht das Remstal aus und wie muss man sich das landschaftlich vorstellen?
Ja, also das Remstal ist ja ein kleines Seitenfluss vom Neckar und eigentlich ein relativ schmales Tal, wo quasi von Osten her in den Neckar fließt. Und sagen wir mal, das Spannende bei uns ist wirklich, dass man ziemlich große Temperaturunterschiede zwischen kalte Wälder, wo wir quasi über der Weinberge haben, aber auch wirklich teilweise auch in der Südlage wirklich sehr schöne warme Lager, wo wir tolle Rotweine machen können, aber auch unsere Weinberge gehen ja bis zu 400 Meter hoch, haben wir schöne kühle Lager, wo wir auch schöne frische, lebhafte Weißweine machen können.
Und die Lagen sind manchmal auch ganz schön steil, ne?
Ja, also insgesamt bewegt sich da alles so zwischen 30 bis 40, auch teilweise 50 Richtung 60% Steigung. Und ja, das Tal, je nachdem, wie es sich dreht, haben wir auch, also von reiner Südlage, mal dreht es nach Westen, mal ein bisschen nach Osten, haben wir sehr schöne verschiedene Kleinklimate. Und auch was die Bodenschichte angeht, haben wir eigentlich auch eine sehr schöne Varianz drin. Wir sind ja insgesamt in der Kolberformation. Mhm. Aber die splittet sich auf, dass, also in der Fußlage haben wir so Gipskäuberböden. Quasi unterhalb vom Gipskäuber wird dann noch der Muschelkalk kommen. Das haben wir bei uns im Remstal sehr selten, das ist dann eher im Neckartal. Mhm. Und bei uns geht es quasi Gipskäuber über die bunte Mergelböde, Schilfsandstein, Kieselsandstein und ganz oben Richtung so 380, 400 Höhenmeter haben wir dann den Stubensandstein.
Das ist ja das, Sven, was die Hörerinnen und Hörer immer interessiert. Macht denn das Gestein, also ob bunte Mergel oder Gipskäuper oder immer, macht das für den Wein, für das oder das Wachstum der Rebe einen Unterschied, den man nachher auch schmecken kann, meine ich?
Ja, also es macht es auf jeden Fall. Ja, also wenn man spricht ja immer viel über Mineralität. Also Mineralität ist natürlich auf der einen Seite der Ausdruck vom Boden, ja, wenn man das noch ein bisschen weiterfasst, mit Terroir ist ja immer auch noch ein bisschen die Arbeit vom Winzer dann auch irgendwie integriert, aber gerade bei Rebsorten wie Riesling oder Spätburgunder, die transportieren das Terroir, also den Ausdruck vom Boden, ist schon sehr schön. Und gerade bei Rieslinge haben wir auch quasi unser Riesling vom Bundemörgelbode zum Beispiel. Oder wir haben auch quasi unser Riesling Oberholz, wo quasi direkt unterm Wald wächst, also mehr so auf Kiesel- und Stubesandstein. Da schmeckst dann wirklich der unterschiedliche Ausdruck vom Terroir eigentlich sehr, sehr deutlich. Ja.
Würdest du das, wenn du jetzt die beiden Lagen Rieslinge mal vergleichst, im Glas, wo merkt man es dran? Merkt man es mehr am Duft? Merkt man es mehr, dass der eine vielleicht einen Tick mehr Ausdruck hat am Gaumen, mehr Säure oder weniger Säure, mehr Länge oder weniger Länge? Wo kann man das als Konsument erkennen?
Mehr, also schon mehr im Geschmack. Also der mineralische, im Duft hast du ja dann mehr eigentlich so die, ja, die sind ja dann mehr die Fruchtaroma, sage ich mal. Aber so der mineralische Ausdruck hast du, oder auch wie von der Salzigkeit her, was auf dem Gaumen, es kommt schon mehr auf den Gaumen eigentlich, finde ich. Schmeckt man es besser. Im Duft, ja, das unterstützt auch teilweise, aber die Mineralität, die schmeckt schon mehr am Gaumen. Ja.
Wir haben ja nachher noch Gelegenheit, drei deiner Weine im Glas zu verkosten. Mhm. Und da haben wir uns ja auch, als ich bei dir war, ganz ausdrücklich nicht für die Prestigeweine entschieden. Es wäre ja ein leichtes gewesen, eure hochdotierten Prestigeweine zu verkosten, zum Beispiel den Syrah SL, den Fumé Blanc oder auch den hochbewerteten Spätburgunder. Aber im Glas stehen heute Muskat-Drollinge, roter Riesling und eine Lemberger Syrah-Cuvée. Mhm, yeah. Warum genau? Das werden wir vielleicht noch gemeinsam ein bisschen vertiefen. Nur noch eine Beobachtung vorweg, weil sie mich an eurem Weingut wirklich interessiert. Von außen wirkt ihr angenehm unaufgeregt, also so gewachsen, verlässlich, treue Privatkundschaft, keine lauten Auftritte, keine großen Manifeste. Und wenn man da genauer hinschaut, entdeckt man doch eine wahnsinnige Vielfalt. Sauvignon Blanc, Syrah, roter Riesling, Piwis, Spontangärung, Bio, Mitglied bei Junges Schwaben. Da ist deutlich mehr in Bewegung, als das ruhige Auftreten vermuten lässt. Steckt dahinter, das ist meine Frage, steckt dahinter ein Masterplan oder ist das euch einfach so passiert?
Teils so. Also, ja, mein Vater hat das Weingut 1975 gegründet und er war damals immer schon sehr experimentierfreudig, was auch neue Rebsorte anging. Weil, wo mein Vater in den 70er Jahre angefangen hat, da gab es ja hier nicht viele Rebsorten. Ja, da hat man Trollinger gehabt, Schwarzriesling, Portugieser, selbst der Spätburgunder, der kam erst dort gerade so. Lemberger hatte man ja noch gar nicht in den 70er Jahren. Lemberger kam erst zur Mitte der 80er Jahre. Und gerade zum Beispiel der Muskat-Trollinger, das ist was, wo mein Vater kurz nach seiner Ausbildung quasi beim Kollege, beim Weingut Graf Adelmann entdeckt hat. Er hat den damals hier nach Württemberg gebracht und er hat von ihm damals Rebhölzer besorgt. Und das ist heute, es gibt ganz tolle Roséweine, sehr fruchtig, sehr lebendige, sehr moderat im Alkohol. Das ist heute schon eine sehr wertvolle Rebsorte, wo aber sicherlich viele von den Hörern auch nicht kennen, weil die fast nur in Württemberg angebaut wird. Und deswegen denke ich mal, ist das schon mal spannend, sowas zu probieren heute.
Absolut, absolut.
Ja, und so ging es dann irgendwie auch weiter. Ja, also Weil damals, ich meine, heute muss man sagen, ich bin gerade eher wieder ein bisschen am langsamer machen, weil mir über 25 Rebsorten oder sind, glaube ich, bald 30, wo wir im Anbau haben. Natürlich, manche sind aber testweise, die füllt man nicht so rein ab, ja. Aber was heute jetzt eher spannend ist, sind dann neuere Rebsorten, wo halt dann pilzwiderstandsfähig sind. Das ist dann halt in Richtung Ökologie gedacht, schon auch ein Schritt nach vorne. Ja, dann kam die ganze internationale Sorte wie Syrah und so irgendwann noch dazu vor 20 Jahren. Das ist alles eine Entwicklung, aber Sauvignon Blanc, sage ich mal, sind wir sehr froh, dass wir den damals gepflanzt haben, weil er einfach auch ganz toll in unsere Region passt und ja früher auch schon mal heimisch war hier als Muskat-Silvaner in der 30er Jahre noch, ja, also ist lange her, aber.
Der Sauvignon Blanc hat ja vielleicht auch bei dir konkret ein bisschen mit deiner Zeit in Neuseeland zu tun, oder?
Das auf jeden Fall. Also klar, da habe ich dann natürlich noch mal mehr schätzen und lieben gelernt, weil es dort natürlich eine Hauptrebsorte ist. Und der erste Weinberg haben wir sogar schon ein bisschen vorher gepflanzt, bevor ich dort war. Wir haben 1997 die erste Rebe gepflanzt vom Sauvignon Blanc. Damals noch im Versuchsanbau, weil der eigentlich hier gar nicht zugelassen war. Und ich habe ja von 95 bis 99 in Geisenheim Weinbau und Önologie studiert und war dann 99 noch im Frühjahr quasi eine Ernte in Neuseeland. Und ja, habe dort schon noch einiges über die Rebsorte erfahren. Aber wenn man sicherlich heute, sagen wir mal, immer ganz anderer Stil ausbaut, wie es dort so üblich ist, gell? Wir lehnen uns schon mehr so an der französische Stil. Saison und Parfümerie an, als wir an das Neuseeländische. Aber es ist trotzdem interessant gewesen, das zu sehen, ja.
Denk nochmal zurück an Neuseeland. Was hat dich damals da am meisten gepackt?
Ja, also ich meine, Neuseeland ist ja auch extrem unterschiedlich vom Klima. Das Land erstreckt sich ja 2000 Kilometer quasi von Nord nach Süd. Da hast du wirklich von Kühleanbaugebiete, wo Sauvignon Blanc oder auch Pinot angebaut wird, bis zu der Warmeanbaugebiete, wo es Cabernet und alles gibt eigentlich. Ja, also was hat mich gepackt? Das ist also sehr, sehr verschieden dort. Ja? In Neuseeland gibt es ja keine wirkliche Weinbautradition. Ja? Also auf dem Weingut, wo ich gearbeitet habe, das ist schon eins der ältesten gewesen, der hat schon in den 70er Jahren angefangen. Aber es gibt ja dort keine Weinbautradition wie bei uns. Und das Interessante dort ist halt, dass da meistens halt Winemaker dann von den Weingütern engagiert werden, die halt dann irgendwo auf der Welt vorher gearbeitet haben und dann natürlich den verschiedenen Weingütern so ein bisschen auch den Stil aufdruckt, wo sie dann herkommen. Also da, ich weiß natürlich auch schon lange nicht mehr dort, ja, das ist jetzt auch schon 25 Jahre her, wo ich dort war. Aber man sieht wirklich sehr, sehr unterschiedliche Weintype, Weinstile, sage ich mal, dort.
Wenn man sich die großen Weingüter anguckt, dann wirkt ja der Sauvignon Blanc-Stil doch alles in allem, ich will nicht sagen technisch gemacht, aber doch zumindestens ungeheuer fruchtbetont, extrovertiert. Auch das Leseregime ist ja darauf ausgerichtet, in vielen verschiedenen Reifezuständen dann zu lesen und zu kuvertieren. Das hast du damals erlebt? Hat es dir gleich sehr gut gefallen? Oder hast du gesagt, wenn ich mal Sauvignon Blanc in Eigenregie mache, dann will ich eher einen anderen, weniger extrovertierten, vielleicht eher einen frankophilen Sauvignon Blanc-Stil im Weingut etablieren.
Ja, also es ist so, also damals hat mir das schon sehr gut gefallen. Aber damals war ich quasi, ich war noch im Studium, damals war ich 23, so ganz am Anfang meiner Berufslaufbahn und da schmeckt einem das Fruchtige eigentlich schon sehr, sehr gut. Und ich sag mal, in Sauvignon Blanc darf natürlich schon auch eine schöne Frucht haben. Ja. Bisschen gehört die schon dazu. Aber heutzutage ist mir das manchmal auch ein bisschen too much, was es von da unten zum Probieren gibt. Und es wirkt oft sehr aufgesetzt. Und wo ich da unter war, da war das für mich damals auch interessant. Da gibt es schon auch spezielle Hefe, wo das Aroma vom Sauvignon Blanc unterstützt. Die habe ich mir damals auch besorgt, weil die Hefe erst damals in Deutschland gar nicht kaufen können, weil es in Deutschland ja gar kein Sauvignon Blanc gab. Aber ich habe mir die dann mal von den Hefeherstellern mal schicken lassen und habe die dann auch mal bei uns ausprobiert. Aber was mir heute eigentlich macht, heute vergären wir unser ganzes Sauvignon Blanc oder eigentlich alle unsere Weißweine spontan. Das heißt, mir gibt gar keine Reinzuchthefe mehr zu, weil man sich ja auch als Winzer entwickelt. Und da war ja gerade auch die Zusammenarbeit mit unserer Gruppe Junge Schwaben sehr wichtig, wo man halt viel dann auch in andere Anbaugebiete gehen wir jedes Jahr einmal, macht eine Exkursion, guckt gute Betriebe an. Und da entwickelt man sich ja auch weiter, man verfeinert seinen Stil und ja, sage ich mal, das hat so über die Jahre hat man dann schon auch mehr, sage ich mal, eher das mineralische, authentische eigentlich zu schätzen gelernt und hat so auch sein eigenes Stil ein bisschen angepasst, ja.
Wenn ich jetzt auf Junges Schwaben gucke und dann welcher deiner Weine dort ja vor allen Dingen fast schon so eine Art Signature-Wein ist, dann ist ja das der Fumé Blanc, ne?
Genau, richtig, ja. Das ist quasi der Sauvignon Blanc, Junge Schwaben, hat er früher Kaiser. Ja, wir haben ja so eine Top-Serie gemacht mit unserer Gruppe Junge Schwaben, wo jedes Weingut einen Wein macht. Ja, also da gehört der Jochen Beurer ist noch dabei in unserer Gruppe. Der macht einen Riesling, der Rainer Wachtstätter, einen Lemberger, der Hans Hengerer aus Heilbronn hat viele alte Burgunderanlage. Er macht einen Spätburgunder, Junge Schwaben, der Jürgen Zipf, einen Rotwein-Cuvée. Und bei uns ist quasi der Sauvignon Blanc Junge Schwaben, weil wir eigentlich schon die erste Ware hier im Remstal, wo Sauvignon Blanc gepflanzt haben. Ja, heute nennen wir quasi den Top Sauvignon Blanc Fumé Blanc, einfach ein bisschen als Abgrenzung. Also, wir machen bei uns im Weingut zwei Sauvignon Blanc-Stile. Der eine ist der Sauvignon Blanc Höhenluft, wo eigentlich schön, ein schöner Begleiter zur leichten Küche ist, rein im Edelstahl ausgebaut. Und eher dann schon ein bisschen auch eine schöne Frucht hat. Und der Fumé Blanc ist dann mehr auf Struktur und Langlebigkeit ausgebaut. Aus unserer ältesten Rebe, ertragsreduziert. Und dann 12 Monate im Fass von spontan vergoren.
Im Barrique oder im Tonneau?
Ja, Tonneau und 300er, 300 und 500 Liter Fässer.
Fumé Blanc, das klingt ja fast nach Robert Mondavi als Vorbild.
Ja, was heißt, also es ist ja eher so ein bisschen, ich meine, das Fumé geraucht kommt jetzt eigentlich ein bisschen mehr eigentlich so Polyfumé, gell? Dort ist ja ein bisschen mehr so auch, die dann auf das Feuerstein und so anspielt, quasi auf die Mineralität. Klar, das Feuer, aber auch immer ist ja dort auch gepaart mit dem Ausbau im Holzfass. Das Fumé Blanc wird manchmal aufs Gestein bezogen, manchmal aber auch aufs Holzfass. Aber es ist schon so, dass es einfach ein Sauvignon Blanc-Stil ist, wo einfach die Mineralität sehr schön zum Ausdruck bringt und wo auch im Fass ausgebaut ist. Wobei das Fass eigentlich mehr für die Struktur und die Länge vom Wein da ist. Wir haben da fast nur Fässer mit ganz wenig, also ohne Toastung,
Okay.
sodass es eigentlich in der Nase nicht stark durchkommt, aber trotzdem eigentlich der Wein sehr schön prägt, sehr viel Halt gibt, ja.
Also das Fumé, sprich das Gebrannte, nicht vom getoasteten Holz.
Genau, also das Gerauchte, immer eine Wechselwirkung quasi zwischen Holz und der Mineralität,
Und wie groß ist der Markt in Deutschland so für diesen Wein, oder ist das ein Wein, den du eher ins Ausland verkaufst?
also aktuell verkaufen wir ihn schon hauptsächlich in Deutschland. Wobei natürlich, ja, von unserer Produktion ist eigentlich so, ich sage mal, 85% Verkauf vom Sauvignon Blanc brauchen wir als Höhenluft, also der klassische im Edelstahl ausgebaut, weil die meiste Kunde verbindet natürlich, wenn sie Sauvignon Blanc trinket, wollen sie schon auch ein bisschen Frucht und Frische auch bekommen. Deswegen haben wir den jetzt auch ein bisschen umbenannt, ja, weil früher hat ja Sauvignon Blanc Junge Schwaben geheißen Und jetzt haben wir Sauvignon Blanc eigentlich nur noch klein draufstehen, weil viele erwarten ein bisschen was anderes, wenn sie ein Sauvignon Blanc bestellen und dann ein Fumé Blanc kriegen. Das ist ein ganz anderer Weinstil, sage ich mal. Ja. Also Sauvignon Blanc ist schon extrem, wie unterschiedlich man denn quasi vom Weinstil machen kann. Gell.
Sven,
Und
weil wir schon mehrmals über das eure Gruppe Junges Schwaben gesprochen haben, wie aktiv seid ihr aktuell noch? Oder ist es einfach so, dass ihr älter geworden seid und deshalb auch, so sagen wir mal, die Energie, die da mal vor ein paar Jahren war und die euch auch getragen hat, jetzt heute vielleicht eine andere ist?
ja, also es ist schon so, dass wir natürlich früher, wo wir das angefangen haben, wir haben das ja mal aus ganz schwäbische, aus der ganz schwäbischen Motivation raus angefangen mit der Gruppe, weil wir mal damals gesagt haben, wir gehen gemeinsam nach Düsseldorf auf die Prowein. Und so hat es angefangen, wo wir uns zusammengefunden haben. Und man hat aber relativ schnell gemerkt, dass einfach auch die menschliche Chemie untereinander sehr gut passt. Und da hat sich das so weiterentwickelt, ja, dass man gemeinsam kulinarische Weinprobe gemacht hat und immer mehr gemacht hat. Und so die Messegeschichte, das ist jetzt in den letzten Jahren schon weniger geworden, weil jetzt auch nicht mehr alle Weingüter auf die Prowein gehen. Das machen wir nicht mehr gemeinsam. Aber wir haben nach wie vor eine gemeinsame Jahrgangsverkostung, wo man immer Anfang vom Jahr macht. Bei uns in der Region, mal in Stuttgart, mal in Ludwigsburg. Je nachdem, wo wir dann unsere neue Kollektion zeigt. Nächster Winter wollen wir jetzt auch einige kulinarische Weinprobe gemeinsam machen. Also wir machen schon was, aber es ist natürlich nicht mehr ganz so viel, wie es in der Anfangsjahre war. Aber wir sind nach wie vor im regen Austausch. Aber es hat halt jeder jetzt, ja, jeder auch ein bisschen mehr um die Ohren heutzutage und der eine oder andere hat dann auch ein bisschen mehr Export, muss immer wieder mal ins Ausland und da ist das manchmal gar nicht mehr so einfach, dass man sich da so häufig trifft. Früher hat das war der Terminkalender nicht ganz so voll wie heute. Aber wir sind nach wie vor aktiv, ja.
Und ihr seid auch nach wie vor freundschaftlich verbunden.
Ja, das auf jeden Fall. Also wir machen jetzt eigentlich in der Regel, ja, treffen wir uns zweimal im Jahr auch mit der Familie. Früher waren wir immer ein bisschen im Sommer, waren wir gemeinsam irgendwie Zelt oder Angeln. Jetzt haben wir so ein bisschen mehr auf den Winter verlegt. Letztes Jahr waren wir im Elsass 3 Tage dort im Ferienhaus gemeinsam, wo man dann einfach auch Zeit hat und gemeinsam Wein zu trinken, sich zu unterhalten.
Und gemeinsame Weinreisen gibt's auch?
Ja, machen wir auch noch. Wir kriegen jetzt nicht mehr ganz jährlich hin, aber wir gucken jetzt schon. Früher haben wir es wirklich jährlich gemacht, dass man, aber es ist immer, da muss, dass man dann jeder sich zur gleichen Zeit 2, 3 Tage rausschnitzt, ist echt schwierig geworden, die letzten Jahre. Ja.
Ihr seid ja auch, wenn ich das richtig sehe, alle größer geworden, ne? Also betrieblich gewachsen.
Ja, kann man bei der allermeisten eigentlich schon so sagen, ja.
Ja. Du hast gemeinsam mit deiner Schwester Yvonne 2018 den elterlichen Betrieb übernommen, ja, von
Richtig,
Ingrid
ja.
und Bernhard. Das klingt ja, wenn ich heute sehe, das sind noch keine 10 Jahre her, genau genommen 8. Und wir haben uns ja auch kennengelernt, dass du bist ja auch nicht mehr ein ganz junger Spund, ne?
Nee. Es ist jetzt auch ein Fünfer drin, ja.
Scheint mir jetzt eine relativ späte Übernahme gewesen zu sein. Woran lag das?
Na, was heißt Übernahme? War es jetzt, also mein Vater hat das Weingut gegründet und es hat dann, wo ich dann irgendwann mit dem Studium fertig war, bin ich eingestiegen in die GbR und dann ist 2002 auch meine Schwester eingestiegen und dann waren wir halt viele Jahre eigentlich zu dritt eine GbR, weil mein Vater halt auch noch aktiv war. Und jetzt seit 2018 ist mein Vater quasi ausgeschieden und ist jetzt quasi im Ruhestand. Und wir zwei machen es jetzt. Also wir sind beide schon, ja, eigentlich auch schon beide über 20
Okay.
Jahre da.
Ja.
Aber quasi jetzt ist mein Vater ist jetzt in Ruhestand gegangen und ja, dann haben wir danach auch, sage ich mal, dann jetzt das dann voll mit der Umstellung auf ökologischer Weinbau und so, haben wir dann erst dort vollzogen, weil das, ja, da müssen sich dann auch alle komplett einig sein, wenn du sowas machst. Und mein Vater war immer nicht so begeistert. Und
Okay. Ja.
deswegen hat es ein bisschen braucht noch,
Und ihr
aber.
zwei Geschwister, wie teilt ihr euch die Verantwortung konkret auf?
Ja, also meine Schwester macht eigentlich mehr Verkauf, Marketing, ja, hauptsächlich. Die ganze bürokratische Sache, wo ja auch nicht weniger werdet. Und genau, ich bin mehr Weinberg, also Keller mache ich komplett und Weinberg haben wir natürlich auch noch Mitarbeiter, das ist ja klar. Ja, aber verkoste und so tun wir immer gemeinsam, ja.
Okay.
Ja.
Und als Team, wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da auch, sagen wir mal, von der Mentalität her Aufgaben, Arbeitsteilung, dass der eine eher bremst, der andere eher Gas geben will, oder ist das eher eine Bewegung im Gleichklang?
Ja, also das ist immer, wir sind natürlich jetzt auch die letzten Jahre viel gewachsen, sage ich mal. Also wo ich ins Weingut eingestiegen bin, sage ich mal, Anfang der 2000er Jahre, da haben wir, glaube ich, so, ich weiß gar nicht mehr genau, aber so 17, 18 Hektar Rebfläche gehabt.
Jetzt habt ihr das
Mehr
Doppelte, ne?
haben uns jetzt in der Zeit eigentlich verdoppelt und hat man eigentlich jedes Jahr so im Durchschnitt 1 Hektar dazu pachtet. Jetzt sind wir irgendwo bei 5, 36 Hektar Rebfläche. Und ja, man muss jetzt ist eigentlich so, dass sind wir uns schon so weit einig, dass wir uns von der Betriebsgröße jetzt eigentlich eher so stabilisieren. Ja, weil, ich meine, zurzeit ist ja inzwischen auch bekannt, der Weinmarkt ist ja gerade schon auch nicht ganz der einfachste. Man muss gerade wirklich auch gucken und aktiv sein auf dem Weinmarkt. Und da macht es zurzeit jetzt einfach keinen Sinn, sich weiter zu vergrößern, sondern sich einfach auf das zu konzentrieren, was man hat und das gut zu machen, ja. Und ja.
Du hast vorhin, da habe ich eine Nachfrage eigentlich vergessen. Du hast unter anderem gesagt, als es um eure Gruppe ging, dass nicht mehr alle nach Düsseldorf zur Prowein fahren. Das war ja mal eins der ersten gemeinsamen Events, die ihr gestartet habt. Wie ist es bei dir? Gehst du noch zur Prowein oder weshalb gehen da einige nicht hin, aus deiner Meinung?
Ja, also wir sind weiterhin auf der Prowein und ja, also die Frage ist, ob die Prowein jetzt die richtige oder Messe ist für einen, das kommt einfach auch darauf an, wie man jetzt da seinen eigenen Betrieb ausrichtet. Aber wir sind jetzt von der Gruppe Junge Schwaben von der Rebfläche her schon das größte Weingut und wir haben schon auch überregional halt Händler und wollen auch noch ein bisschen mehr Export aufbauen. Deswegen ist für uns die Prowein nach wie vor auch, was Handel und auch Gastronomie angeht, schon eine wichtige Messe, wo einfach auch wichtig ist, dass man da ist, dass man auch gesehen wird. Und deswegen sind wir da nach wie vor dabei. Aber ja, das muss jeder Betrieb für sich selber entscheiden. Das ist immer klar, die Messe ist natürlich insgesamt eine teure Messe und aber wir sind weiterhin dabei. Ja, das ist ja mit der ganzen Messe, hat sich ja auch nicht alles so optimal entwickelt. Ja. Früher hat man die Prowein gehabt, das war eigentlich die wichtige Messe. Jetzt heute haben wir quasi, dann gibt es auch die Messe in Karlsruhe dazu, wo dann mehr jetzt so die regionale Händler und Gastronomie da sind, also im Raum Stuttgart oder Süddeutschland. In Düsseldorf, auf der Prowein trifft man quasi das restliche Deutschland und vielleicht auch Skandinavien. Und für die Weingüter, wo dann Export weitermachen wollen Richtung USA oder Asien oder wohin auch immer. Da ist jetzt heute eigentlich die Wine Paris die dominierende Messe. Also heute eigentlich, wenn du heute alle Kunden ansprechen willst, musst du eigentlich jetzt auf drei Messe gehen, gell? Und das ist eigentlich eine Entwicklung, wo nicht so optimal ist eigentlich, gell? Aber pff, ja, kannst jetzt fast nichts, aber
Klar, die Messen machen sich auch durch untereinander Konkurrenz, ne?
ja, nee, das ist schon auch immer ein bisschen, ja, schon immer eine Diskussion auch mit Kollegen in der Branche. Fragt jeder, was machst du nächstes Jahr, gell? Wo geht man hin? Und ja, da ist einfach auch wichtig, wie man seinen Betrieb aufstellt. Und das sind sicherlich immer keine einfache Frage, welche Kundenstruktur ist richtig. Also heutzutage macht es sicherlich Sinn, sich relativ breit aufzustellen. Ja, also wir sind Gott sei Dank, wir haben eine sehr gute Privatkundschaft und auch sehr gute Händlerstrukturen bei uns in der Region Stuttgart, Süddeutschland. Aber wir sind gerade auch mehr dabei, dass wir einfach auch noch ein bisschen überregional auch Exportkunde noch dazu kriegen, was wir früher eigentlich gar nicht gemacht haben, weil man eigentlich eher die Meinung vertreten hat, dass der deutsche Markt stark genug ist. Aber jetzt zur Zeit, wo Deutschland gesamtwirtschaftlich ein bisschen schwächelt und dann einfach auch nur die ganze Anti-Alkohol-Kampagne, da hat die Branche gerade schon zu kämpfen,
Ja,
gell?
ja.
Deswegen gucken wir gerade auch, dass man noch ein bisschen auch überregional noch ein bisschen uns breiter aufstellt, ja.
Und wie viel verkauft ihr direkt, also ab Hof oder über euren Shop?
Ja, wir haben 55%
Oh
quasi
ja,
haben wir
das ist
eigentlich
natürlich.
an Privatkunde oder Shop, ja. Und dann so, ja, was sind das so, 5 bis 38 Prozent sind quasi Wiederverkäufer, Händler und dann noch der Rest, knappe 10% ist Gastronomie. Ja. Also Export ist wirklich noch ein kleines Pflänzchen bei uns, aber es startet jetzt eigentlich zwei Sachen, jetzt die nächsten 2 Monate, wo wir dann eigentlich ganz zuversichtlich sind.
Ja, weil das ist ja ein großes Pfund, dass man bei der Betriebsgröße 55% direkt an Endverbraucher verkauft. Ne, das ist schon eine gute Sache, oder?
Nee, das ist schon sehr gut und einfach auch sehr stabil. Also das ist schon ziemlich krisensicher. Wobei, ja, wenn halt jeder ein bisschen weniger trinkt und den Effekt merkst du halt auch. Auch bei Kunden, wo Wein trinken und es gibt ja manche Leute inzwischen, die gar keinen Alkohol mehr trinken, warum auch immer. Aber so, ja, manchmal wird auch überlegt, trinken wir heute Abend eine Flasche Wein oder trinken wir es nicht, gell? Unterm Strich trinkt halt doch jeder ein klein bisschen weniger. Und durch die ganze mediale Geschichte, was da kam, so also in den letzten 2 Jahren. Und natürlich ist zu viel Wein auch nicht gut. Ja, ich empfehle jetzt auch nicht jeden Tag 1 bis 2 Flaschen Wein zu trinken. Aber was zurzeit teilweise in der Medien unterwegs ist, ist schon deutlich übers Ziel raus, gell?
Das ist eine lange Diskussion, könnte das werden.
Ja.
Lass uns doch mal den ersten Wein ins Glas holen, den
Ja,
Muskat
sehr gerne.
Drollinger. Der ließe sich auch als Rotwein machen.
Wir bauen aber ein klein bisschen als Rotwein aus. Aber sage mal, er ist vor allem als Rosé sehr beliebt, ja.
Ja, du sagst ja beliebt, das merkt man auch sofort, das ist so ein Wein. Hat sehr viel Charme, ne? Der versprüht so was Fröhliches, Fruchtiges, Blumiges und kommt einem so freundlich entgegen, ne?
Nee, absolut. Also das ist beim Muskat-Trollinger, da ist, sage ich mal, da weiß man nicht, was ist schöner, das Riechen oder das Trinken. Also da riecht man einfach mal gern, nimmt man das Glas in die Hand und duftet mal rein. Und ja, halt einfach, sagen wir, so schöne Aromen, ja, schöne fruchtige nach Rosa, Litschi finde ich, hat er immer sehr schön in der Nase. Und dann aber trotzdem auf dem Gaumen, sagen wir, schöne Frische, schöne Leichtigkeit. Und ja, also das ist was, wo bei uns in der Region sehr beliebt ist. Also gerade wenn man ein bisschen fruchtigere Weine mag, jemand, wo jetzt sagen wir eher so auf der mineralischen Richtung unterwegs ist, da ist das vielleicht weniger, aber er hat eine ganz tolle Frucht, tolle Leichtigkeit und ist wirklich bei uns also schon einer von unseren wichtigsten Weine bei uns im
Ah ja,
Weingut.
weil
Ja.
so vom Typ her, das ist eher in eurem Sortiment eine Nische oder so ein besonderer Fall, weil alles andere ist ja eher nicht primär von der Frucht geprägt, sondern eher mineralisch, eher so ein bisschen der frankophile Stil. Und das ist ja hier ein Stück weit auch, ich habe eben gesagt, Fröhlichkeit, aber auch ein bisschen von der Nase her extrovertierter. Das kann parallel im Sortiment Platz haben, ne?
Auf jeden Fall, also weil das ist halt auch was, wo wir einfach auch bekannt sind dafür. Durch das, dass mein Vater die Rebsorte schon 1979 als erstes Weingut hier im Remstal gepflanzt hat. Heute hat fast jedes Weingut hier in der Region die Rebsorte im Anbau. Aber ja, bei uns ist schon wirklich, ja, wir haben fast 2 Hektar von der Rebsorte im Anbau. Ist das, und mache den als Rosé in Trocker und Feinherb, aber auch als Sekt. Ein klein bisschen als Rotwein. Also das ist bei uns schon ein wichtiger Wein.
Und auch spontan vergoren?
Der jetzt nicht.
Der jetzt
Der
nicht.
jetzt nicht.
Okay.
Weil das ist jetzt einfach mehr auf Frucht
Ja,
betont.
dachte ich mir schon, ja.
Ja,
Ja.
genau. Ja.
Aber ihr habt ja komplett auf Bio umgestellt, das heißt, auch diese Anlage ist Bio.
Natürlich, klar.
Ja.
Du musst ja Bio ja der gesamte Betrieb umstellen. Da gibt es keine Teilbereiche her.
Ja. Also ein Wein, den man, sagen wir mal, auch unterschätzen könnte, ne? So von der Anmutung her und das Image, was er auch so ein bisschen noch vor sich herschleppt, ist ja tendenziell auch eins, naja, das ist so ein Friede, Freude, Eierkuchenwein für Menschen, die für das Ernsthafte nicht zu haben sind, so ungefähr. Aber der hat auch am Gaumen, ist der sehr frisch, der hat Energie, der wirkt überhaupt nicht banal, im Gegenteil, freundlich, aber gleichzeitig auch seriös genug.
Ja, nee, also das ist, ja, er hat natürlich die Frucht, klar, wenn einem schön so ein bisschen das Muskataroma in die Nase kommt, dann denken viele schon, der ist jetzt süß, gell? Was er ja nicht ist, ja, der ist ja trocken ausgebaut und hat dann auch, sagen wir mal, eine schöne Fruchtsäure noch. Und wir machen da immer einen kleinen Teil, vergären wir ja auf der Maische. Und es ist immer ein kleiner Anteil im Rosé, kommt auch ein bisschen Maischevergorenes rein, wo dann noch ein bisschen Grip einfach auf dem Gaumen gibt. Ja. Ich denke schon eine schöne Mischung zwischen leicht fruchtig zugänglich, aber auch schon seriös gemacht
Ganz
natürlich.
genau,
Ja.
ganz genau.
Ja.
Ich habe ihn hier letztens in einem Freundeskreis mal aufgemacht, mal
Ja.
eingeschenkt, ohne was zu sagen. Gab es mehrere Reaktionen spontan. Der ist bestimmt süß. Ich mag nicht süß. So war die nur vom Riechen, ne?
Ja.
Und die zweite Reaktion war, oh, der ist parfümiert. Der ist parfümiert. Da sagt er, okay, behalt das mal in Erinnerung und jetzt probiert mal, ne?
Ja.
Und dann haben sie probiert und dann ging aber viel ein Lichtlein auf. Auf einmal wendete sich sozusagen der Eindruck und die sagten, der ist ja lecker, der ist ja saftig, der hat ja sogar, wie du eben gesagt hast, der hat ja sogar ein bisschen Grip, eine
Ja.
schöne Persistenz. Und dann, ja, und dann wandelte sich sozusagen
Ja.
der erste Eindruck in genau das, was du sagst, in sowas Seriöses. Das kann man ernst nehmen, sagten sie dann. Und das ist ein schönes Beispiel.
Ja, genau. Nee, klar, das ist ja oft so, wenn er irgendwas sehr fruchtig daherkommt, dann wird den Weine oft, sage ich mal, so ein bisschen Mainstreamigkeit quasi einen Stempel aufgedrückt und aber ich denke, man muss einmal eine gute Mischung finden und das ist auch jemand, ein Wein, sage ich mal, wo einfach auch jeden mitnimmt. Gell? Also, weil man muss ja aufpassen, man darf es ja auch nicht. Man macht natürlich Weine für Freaks, aber du darfst nicht nur Weine für Freaks machen. Weil es ist ja einfach das, was so in der Szene oder ich sag mal, viele von den Hörern hier sind wahrscheinlich dann eher bei der bei den Freaks wahrscheinlich, aber auch für die lohnt sich das mal, so einen Wein zu probieren. Ja, man muss einfach normale Weintrinker einfach auch mitnehmen. Gell?
Sven, gibt es denn Kunden, die über Muscat-Drollinger ins Weingut kommen und später dann bei Lemberger, Syrah oder Spätburgunder landen? Oder sind das getrennte Welten?
Ja, also das sind natürlich die, wo Spätburgunder, Lemberger, Syrah trinken. Das sind vielleicht dann schon ein bisschen andere Kunden. Wobei, es kommt ja immer auf den Anlass an. Ja? Also ich trinke alles gern. Mal trinkst du mal einen fruchtigen, leichter Wein oder mal ein Riesling Cabernet, wo er schöne, nur leichte Süße hat. Das eine schließt das andere nicht aus. Ja? Es muss ja immer der Anlass passen. Und aber klar, die eine, wo jetzt sagen wir, mineralische Burgunder trinken, das sind vielleicht jetzt nicht so die Muskat-Rollinger Trinker. Aber Muskat-Rollinger, wenn bei uns auf Weinfeste oder auch sonst auch bei uns im Privatkundenverkauf. Er polarisiert natürlich ein bisschen durch seine Frucht, aber ich sag mal, zwei Drittel von der Kunden mögen das, ja. Und denen, wo es zu fruchtig ist, da gibt es ja genug anderes.
Genau,
ja.
Genau. Ja. Sven, Württemberg wurde ja lange über Drollinger, Viertele, Genossenschaften und Besenwirtschaft wahrgenommen. Was nervt dich an diesem Bild und was an diesem alten Württemberg ist wertvoll und sollte nicht verloren gehen?
Ja, also sagen wir es mal so, was so ein bisschen nervt, ist vielleicht halt, dass das Württemberg nach außen hin immer hauptsächlich über die Genossenschaft wahrgenommen wird. Und da wird halt schon auch noch viel produziert, wo einfach fruchtig und süß ausgebaut ist. Und das ist aber eigentlich, sage ich mal, bei den Weingütern, die eigentlich fürs Renommee vom Anbaugebiet verantwortlich sind, hauptsächlich. Also es gibt auch sehr gute Genossenschaften natürlich, aber da spielt es ja eigentlich gar keine Rolle mehr. Gell? Und das Image, die Württemberger oder Schwabe trinken ihren Wein selber, das hört man ständig, gell? Aber das ist ja schon lange nicht mehr so. Und man sieht es ja in Weinwettbewerben, gell? Wie gut eigentlich vor allem hier unser Remstal immer abschneidet. Ja. Da ist fast bei jedem Weinwettbewerb ist ein Weingut vorne dabei, wenn nicht sogar ganz vorne aus dem Remstal. Mhm. Also wir haben hier extrem hohes Niveau in der Region, vor allem auch, weil wir viele wirklich sehr gute Betriebe hier haben. Und also so gesehen, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Dynamik drin. Ja. Und was halt ja manchmal einfach auch anstrengend ist, dass das halt Weintrinken ist halt insgesamt sehr vorurteilsbelastet. Und da wird halt immer, viele machen da halt so, Drollinger ist halt eine leichte, fruchtige Rebsorte, ein Rotwein, wo schon leicht und fruchtbetont ist, aber der halt für unsere Region aufsteht. Aber er ist natürlich heute eigentlich, wir haben noch 7% Drollinger bei uns im Weingut, gell? Und das ist eigentlich nicht mehr die wichtigste Rotweinrebsorte. Da ist Spätburgunder und Lemberger eigentlich sind die wichtigste Rotweinrebsorten. Und das ist eigentlich, sage ich mal, von der Außenwahrnehmung, da haben wir eher einfach noch zu kämpfen, weil na immer gleich so Vorurteil irgendwie mit liebliche, fruchtige Weine. Und wenn es die Leute dann probieren, sind sie teilweise dann schon sehr überrascht, ja. Aber das ist halt manchmal das Schwierige, wenn die Vorurteile da sind.
So ist es, Sven.
Dass es manchmal halt gar nicht probiert wird, gell.
Und, ja, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Diesem Vorurteil auf Württemberg bezogen begegne ich natürlich auch. Und dann kommt ja auch noch nicht nur das Vorurteil, sondern auch dann noch eine, sagen wir mal, eine etwas ungünstigere Lage als die anderen Weinbaugebiete, nämlich ein bisschen entfernt, ne? Es liegt nicht da in der Rheingau, Rheinhessen-Pfalz-Schiene, sondern es liegt so ein bisschen, einerseits natürlich ein Vorteil, die Nähe zu Stuttgart, ist klar, aber auf der anderen Seite doch als Weinbaugebiet so ein bisschen vom Schuss Das führt dazu, dass man in der Region vielleicht gut bekannt ist, aber die Frankfurter und Kölner und so weiter, die kennen euch nicht, ne?
Ja, nee, das ist schon so, da sind wir nicht so bekannt, ja. Ja, ja, da ist die Pfalz natürlich viel dominanter oder so. Aber es lohnt sich auch mal ins Remstal zu kommen, auf jeden Fall. Du warst schon jetzt bei uns, gell? Also es hat auch was.
Ich bin schon oft im Remstal gewesen. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Ihr werdet ja manchmal auch verwechselt mit dem anderen Ellwanger, ne? Fällt mir immer wieder auf, wenn ich sage, ich war beim Ellwanger, dann sage ich, beim Jürgen aus der andere oder bei Bernhard, ne?
Ja, nee, also das ist natürlich, es gibt quasi zwei Betriebe mit dem gleichen Nachnamen, aber das Gute ist, dass beide eigentlich auf einem sehr hohen Niveau arbeiten und selbst wenn man mal verwechselt wird, sage ich mal, der Kunde ist auf jeden Fall gut aufgehoben.
Ja. Ja, aber ihr seid ein paar Kilometer auseinander, ne?
Ja, es sind 7, 8 Kilometer, okay. Genau, ja, ja. Ja. Aber ja. Bei dem Remstal, genau, ja.
Du hast vorhin 36 Hektar genannt und du hast auch gleichzeitig eine große Sortenbreite genannt. Da ist ja Bio gar nicht so einfach oder anders gefragt. Was ist am Bio bei eurer Größe und Sortenbreite schwieriger, als man das vielleicht von außen vermutet?
Muss ich gerade überlegen, aber eigentlich ist das jetzt nicht viel schwieriger, ob ich jetzt viele oder wenige Sorten habe. Es gibt natürlich Rebsorten, wo im Biologischen schwieriger sind, also es sind eher die Rebsorten, wo halt ein bisschen anfälliger sind für Pilze. Da gehört sicherlich bei uns regional der Trollinger dazu oder auch ein Kerner, sage ich mal, wo relativ empfindlich sind bei manchen Pilzkrankheiten. Jetzt Rebsorten wie Riesling oder Sauvignon Blanc, die sind relativ unempfindlich. Da ist es ein bisschen leichter auf Bio umzustellen. Aber ja, ich sag mal, die Umstellung auf der ökologische Weinbau ist ja jetzt, natürlich denkt man immer als erstes an den Pflanzenschutz, aber heutzutage viel wichtiger ist eigentlich, oder auch insgesamt nicht heutzutage, ist eigentlich die Umstellung vom Boden, ja, dass man einfach einen vitalen Boden hat, wo einfach auch von der Begrünung was eingesät wird und entsprechender Humusgehalt da ist. Und das ist auch gerade in dem immer extremer werdenden Wetter extrem wichtig. Ja. Und das ist für mich eigentlich fast noch wichtiger von der Umstellung auf der ökologische Weinbau wie jetzt der Pflanzenschutz. Ja. Das ist auch wichtig natürlich, aber dass der Boden, sage ich mal, die Rebe einfach, Boden ist so ein riesiger Speicher eigentlich, wo was Nährstoffe, Mineralstoffe speichern kann. Und wenn wir jetzt gerade, also wir hören jetzt zwar im Hintergrund vielleicht ein bisschen Regen gerade beim Gespräch, weil der Gewitter kommt,
ja.
Aber wir haben jetzt schon einen sehr trockenen und heißen Sommer gehabt, jetzt 2026. Und da ist manchmal die Rebe, finde ich, eigentlich schon ein faszinierendes Gewächs irgendwo, wenn du auf den Berg schaust, und eigentlich fast das ganze Gras dürr ist, aber die Rebe ist grün. Mhm. Also die Rebe wurzelt so tief, sage ich mal, und wir sind ja hier, sage ich mal, ja, wenn man so aus noch wärmere Klimate, sage ich mal, wo die Rebe selbst auf irgendwelche, wo nur im Gestein quasi wächst, ist eigentlich schon faszinierend, was die Rebe zum Leisten imstande ist. Und das ist eigentlich für mich im Ökologischen eigentlich fast noch das Wichtigste, dass man eigentlich dort für die Rebe ein Umfeld schafft, wo sie sich einfach wohlfühlt, wo sie eigentlich dann vital und gut ernährt ist, sodass sie dann einfach auch einfach Top-Traube dann hervorbringt, ja.
Aber das ließe sich ja im konventionellen Weinbau genauso machen, ne?
Vom Prinzip her schon. Natürlich, auf der einen Seite kannst du, es wird ja manchmal, es gibt auch viele Weingüter, wo, ich sage jetzt mal, konventionell arbeitet, aber eigentlich eine super Arbeit macht, ja. Das ist ja auch in der Branche immer natürlich ein bisschen umstrittenes Thema, wo sich dann manchmal auch so zwei Lager und so so bildet. Da wird manchmal, wenn du konventionell bist, bist du böse und wenn öko bist, bist du gut. Das ist natürlich irgendwo Blödsinn, gell? Also, und aber klar, manche Pflanzenschutzmittel, sage ich mal, bin ich eigentlich schon auch froh, dass ich die einfach nimmer verwende jetzt, sage ich mal, sondern einfach nur mit Schwefel, Kupfer, Backpulver, Wasserglas, sage ich mal, also einfach harmlose Mittel. Da ist eigentlich, sage ich mal, für uns Winzer, sage ich mal, wir haben eigentlich am meisten Kontakt, sage ich mal, zu den Pflanzenschutzmitteln. Da bin ich eigentlich froh, sage ich mal, dass einfach für mein eigenes Team oder für einen selber, sage ich mal. Bei manchen Mitteln, da weiß ich manchmal nicht, wie das da, also klar, das ist alles überprüft und zugelassen, aber was da für Wechselwirkungen teilweise gibt, weiß man nicht wirklich. Und bin ich eigentlich, ist mir so lieber, sage ich mal, wenn ich das nicht im Beiwerk habe.
Aber nochmal, der Unterschied Bio und konventionell ist ganz klar, dass den suchen wir, finden wir eher, wenn wir auf den Pflanzenschutz gucken, wenn wir jetzt auf die Bodengesundheit und sagen wir mal Resilienz und Humusgehalt etc. schauen, dann muss an der Stelle jetzt der Unterschied zwischen Bio und Nicht-Bio gar nicht groß sein, wenn beide die Bodengesundheit ernst nehmen, ne? Dann kann das
Man
identisch
kann
sein.
das auch im Konventionellen, sage ich mal, dort im Boden sehr gute Arbeit machen. Ja? Also sind ja, eigentlich sind es ja drei. Die meisten denken bloß an den klassischen Pflanzenschutz. Aber gut, was ja auch klar ist, dass man keine Herbizide einsetzt, das ist im Ökologischen sowieso verboten. Aber es gibt auch viele Betriebe, wo konventionell sind, weil sie jetzt halt eher vom konventionellen Pflanzenschutzmittel überzeugter sind wie von der ökologische, aber trotzdem keine Herbizide einsetzt und mit Begrünung arbeitet. Also da gibt es wirklich durchaus auch wirklich gute Betriebe, wo da gute Arbeit macht, ja. Und dann halt und die Düngung, sage ich mal, halt, ja, dass man halt natürlich keine Kunstdünger nimmt, sondern halt entweder mit organischer Dünger oder halt über Begrünung quasi halt den Humus einbringt. Das macht insgesamt einfach über die Jahre der Boden schon besser. Ja. Und es empfiehlt auch jeder, also wo wir quasi umgestellt haben, quasi, wir haben ja uns schon länger, sage ich mal, auf die Nachhaltigkeit und so zertifiziert, sind schon seit 2013. Mit Fair Choice auf Nachhaltigkeit zertifiziert. Und das machen wir bei uns im Weingut eigentlich schon jetzt seit 10, 15 Jahren quasi, dass man eigentlich bloß nur organisch düngt und auch unterm Stock keine Herbizide einsetzt. Jetzt die Umstellung jetzt vom Pflanzenschutz voll, das war es dann voll der letzte Schritt. Und so ist eigentlich auch der Weg, man soll immer die Umstellung über den Boden mache, ja. Also nicht jetzt einfach, sage jetzt bis heute streng konventionell und zack, jetzt nächstes Jahr spritze ich jetzt ökologisch und dann bin ich Ökobetrieb. So einfach ist eigentlich nicht, ja. Du musst eigentlich das schön langsam über den, und dann ist das auch, sage ich mal, funktioniert, ist das auch für die Rebe einfach besser, ja.
Ja, aber Sven, du weißt ja ehrlich, offiziell geht auch dieser Shortcut, ne? Du musst umstellen. Pflanzenschutz ist das A und O. Dass du aber völlig recht hast, ist die andere Seite der Medaille. Aber das ist ein längerfristiges Projekt, ein gesunder, intakter, resilienter Boden. Das braucht, wie du richtig sagst, viele Jahre, bis man da von einem weniger resilienten, verwöhnten Boden, sage ich mal, hinkommt zu einem, den du gerade beschrieben hast, das ist ein längerfristiges Projekt.
Ja, genau.
Pflanzenschutz
Ja.
kannst du relativ schnell umstellen. Aber lass uns zu eurem oder zu unserem zweiten Wein heute kommen,
Ja.
und erzähl doch mal die Geschichte, die sich dahinter verbirgt, weil das ist ja wirklich etwas, ich hatte am Anfang mal gefragt, ist das über euch gekommen oder zu euch gekommen? Das ist ja nun jetzt eine Sorte, die ist zu euch gekommen, ne?
Ja, also manchmal spielt auch der Zufall eine große Rolle. Ja, wir haben jetzt der rote Riesling. im Glas. Und Rote Riesling ist eine Eigenselektion bei uns im Weingut. Für diejenigen, wo den jetzt noch nicht kennen, also es ist schon ein Weißwein, er hat aber eine rötliche Beerenschale, also ähnliche Beerenfärbung, wie jetzt ein Gewürztraminer oder auch ein Grauburgunder hat. Und wir hatten tatsächlich diese Rebsorte oder diese Mutation bei uns selber in der alten Anlage vom Weißen Riesling hatte man einen Rebstock. Also das ist jetzt schon 25 Jahre her, der war früher mit zwei Fruchtruten angeschnitten, die Rebe. Und da war quasi eine Fruchtrute, hat quasi weiße Riesling-Traube gehabt, also gelblich-grünliche Beeren, und die andere so rote Beeren. Und wir haben das damals, war auch in welcher Lese sehr verwundert, weil wir das noch nie gesehen haben, weil eigentlich der Riesling nicht zu Mutationen neigt. Beim Burgunder sieht man das ja häufiger. Und auf jeden Fall haben wir damals den Rebstock dann gekennzeichnet. Und damals, mein Vater hat dann im Winter dann Rebhölzer geschnitten und hat die zum Rebveredler gebracht. Und so haben wir den genetischen Satz von der Mutation erhalten und haben dann ein Jahr später dort so 30, 40 Rebstöcke ausgepflanzt. Und wo die wieder groß waren, haben wir ein bisschen mehr wieder Rebhölzer geschnitten und haben dann 2,5 ein kleiner Weinberg angepflanzt. Und ja, und so ist das eigentlich dann so langsam entstanden. Und auch ganz ehrlich, damals, da haben wir das eigentlich einfach nur aus Interesse gemacht, haben gesagt, kommt, das beobachten wir jetzt mal. Und also damals hatte man eigentlich noch gar nicht die Motivation, den extra auszubauen, weil man gesagt, ja, jetzt probiert man es mal aus und wahrscheinlich kommt es dann eh wieder zum Weißen Riesling dazu. Aber wo wir dann die ersten paar Liter vergoren haben, haben wir relativ schnell gemerkt, dass das schon was komplett Eigenständiges ist und auch ganz anders von der Stilistik wie der Weiße Riesling. Und seither haben wir das dann uns extra zugelassen. Ja, also wir haben dann 2007 war der erste Wein, wo wir es extra ausgebaut haben. Und da habe ich dann auch, man muss ja jeden Wein nach Weinsberg zur Qualitätsweinprüfung schicken. Und dann habe ich ihn als Rote Riesling angestellt. Da kam aber relativ schnell der Anruf, das geht gar nicht, weil der in Württemberg gar nicht zugelassen und eingetragen ist. Und dann haben wir eigentlich den im ersten Jahr noch als so Riesling mit marode R verkauft und haben dann uns das im Folgejahr dann bestätigen lassen, sind dann von der Rebezüchtung von Weinsberg und von Geiserheim, haben sie dann unsere Bestände begutachtet und haben uns dann bestätigt, dass wir tatsächlich der rote Riesling haben. Und ja, das Spannende ist sogar, dass wir eigentlich noch, in Deutschland gibt es ja der rote Riesling auch noch, bis an der Hessische Bergstraße, ist das so eine kleine Hochburg, teilweise auch noch ein bisschen Rheinhessen, Rheingau noch vereinzelt. Aber überall, sag mal, das ist überall eine Nische, eine Nischenrebsorte. Und aber alles, was bis jetzt eigentlich in Deutschland bekannt ist, hat die gleiche Genetik, ist der gleiche Klon. Dadurch, dass unsere extra mutiert ist, hat man festgestellt, dass wir quasi eigentlich unsere eigene Spielart haben, unseren eigenen Klon. Da hat vor einige Jahre Institut von der Rebezüchtung am Gelweiler Hof, da hat einer eine Doktorarbeit über so Färbertrauber gemacht. Ja, es gibt ja auch blaue Silvaner und ja, gerade rote Traminer und was weiß ich für Spielarter, wie auch der rote Riesling. Und er hat gerade über solche Spielarter, über solche Färbertrauben seine Doktorarbeit geschrieben und hat mitbekommen halt, dass wir die selber selektioniert haben und hat dann auch von uns Blattprobe angefordert und hat dann festgestellt, dass wir eine andere Genetik haben wie der Rote Riesling, wo es sonst so in Deutschland verbreitet ist. Ja. Also der normale kann ja heutzutage jeder Winzer bei der Rebezüchtung kaufen, aber wir haben quasi eigentlich unsere eigene Spielart und wenn wir einen Weinberg neu anpflanzen, sage ich mal, schneiden wir immer ein Jahr vorher bei uns selber Rebhölzer, sodass wir eigentlich dann unseren.
Das heißt, wenn wir heute über roten Riesling reden in Deutschland, dann gibt es A, nicht sehr viel, sondern ganz, ganz wenig. Und zweitens, es gibt noch eine gewisse Bandbreite, ne? Zumindest zwischen eurer Genetik und der anderen Genetik. Macht sich das geschmacklich bemerkbar oder kann man das nur amblyographisch quasi im Weinberg sehen, wenn man die Blätter betrachtet oder den Wuchs?
Die Frage kann ich jetzt nicht richtig beantworten, weil ich habe jetzt, sage ich mal, geschmacklich, da kommt ja immer auch ein bisschen drauf an, wie man der Wein ausbaut.
Ja, richtig.
Und da müssten wir jetzt eigentlich beide Klone im Anbau haben und das vergleichbar ausbauen. Die meisten Weingüter haben quasi den normalen Klon und wir haben der andere, aber es hat fast kein Weingut oder reicht keins. Beide, wo das dann im Vergleich ausbauen könnte. Ja, insgesamt ist so, dass man eigentlich der rote Riesling ja vom weißen Riesling erst unterscheiden kann vom Phänotyp, also im Weinberg vom Erscheinungsbild, wenn die Traube sich färbt. Vorher ist der nicht vom weißen Riesling zu unterscheiden, erst wenn die Traube reif werdet. Aber was unserer hat im Vergleich zu dem Rest, von dem roten Riesling, wo quasi sonst so verbreitet ist, dass unserer so eine leichte rötliche Herbstlaubfärbung. Mhm. Der andere, der färbt sich dann quasi, wenn die wird dann die Blätter eher gelb und unsere kriegt teilweise so bei der, wenn die Herbstlaubverfärbung kommt, so ein hat teilweise auch leichte rote Ränder an den Blättern. Ja.
Okay. Wenn ich den jetzt im Glas habe, fällt mir etwas ein, was du vorher gesagt hast. Du hast gesagt, der ist so ein bisschen, im Weinberg sieht er dann irgendwann aus wie der Grauburgunder, ne? Hast du die Parallele gezogen oder der Gewürztraminer. Grauburgunder ist mir da in Erinnerung geblieben und ich muss sagen, wenn ich den blind verkoste hier deinen, da ist der Grauburgunder gar nicht so weit stilistisch weg. Der hat deutlich weniger Säure als Riesling im Allgemeinen. Ja. Auch Württemberger Riesling, die ich ja auch kenne, haben in der Regel deutlich mehr Säure. Also das ist hier da schon mal was ganz anderes. Und in der Aromatik, gut, das mag auch ein bisschen an eurer Ausbauversion liegen, aber da habe ich auch jetzt nicht die typische Rieslingfrucht, ne?
Nee, also er unterscheidet sich eigentlich zum weißen Riesling schon deutlich, weil er hat einfach ein bisschen mehr Körper, mehr Fülle. Ich meine, wir unterstützen das natürlich auch beim Ausbau, ja. Also wir lassen den tun abbeeren und lassen 24 Stunden auf der Beerenhaut mazerieren, bevor man presset. Aber er hat schon mehr Körper, mehr Fülle und auch weniger Säure. Das mit der weniger Säure kommt einfach ein bisschen daher. Durch das, dass die Beeren dunkler sind, werden die Beeren in der Reifephase wärmer und die Fruchtsäure baut sich einfach ein bisschen stärker ab. Wie bei hellere Bieren. Mhm. Mhm. Und und so hat man schon eine ganz andere Stilistik und er tendiert schon Richtung Grauburgunder, wobei die hat immer noch das bisschen klare, die helle Frucht vom Riesling ist schon noch, finde ich, da, sage ich mal. Grauburgunder ist schon nochmal ein bisschen körperreicher, nochmal fülliger.
Ja, aber hier haben wir 13% Alkohol, glaube ich, ne?
Ja, also ja. Das
ist schon Body da.
Schon.
Wer als Konsument sagt, der Riesling ist mir zu Säure betont, aber ich will nicht gleich Richtung Grauburgunder gehen, ist das eine spannende Alternative.
Gerade heutzutage, sage ich mal, haben viele Leute, also das ist ja manchmal fast mir schon ein bisschen zu arg, wenn viele Leute heute Riesling hören, sagen sie, oder hat noch zu viel Säure, obwohl sie noch gar nicht probiert haben.
Ja.
Und da ist, sage ich mal, der rote Riesling wirklich eine sehr schöne Alternative, weil er einfach ein bisschen weniger hat, aber trotzdem einen schönen Körper, schöne eigenständige Art und einfach eine schöne Länge auf dem Gaumen.
Das heißt also, ihr habt diesen Wein euch nicht ausgesucht, sondern er ist euch passiert. Die eigentliche Entscheidung war dann, ihn ernst zu nehmen. Und und das ist sehr spannend, was ich hier im Glas habe. Ist ein ernstzunehmender Wein.
Nee, absolut. Also das ist bei uns im Weingut inzwischen, ja, da sind wir inzwischen. Wir haben jetzt inzwischen 1 Hektar im Anbau von der Rebsorte. Da sind wir schon auch ein bisschen bekannt, weil wir auch bei uns in der Region die einzigste sind, wo die Rebsorte anbaut. Und das ist ja was, wo gerade wirklich der Zeitgeist trifft, sage ich mal. Ja,
absolut.
Weil er schon gute Struktur hat, schöne Länge, harmonisch ist, trotzdem auch schöne Mineralität noch dabei. Aber ja, auch nicht allzu arg zurückbeißt, sage ich mal. Also das ist ja eigentlich schon was, eine absolute Bereicherung, muss man schon sagen. Manchmal muss man auch Glück haben. Ja.
Ist euch passiert.
Ja.
Aber hier auch im Keller, du hast zwar gesagt, Meisterstandzeit, okay, aber dann jetzt nichts weiter Aufregendes. Hier ist jetzt keine Amphore oder Barrique oder irgendwas im Spiel, sondern
Also er ist schon im Tonneau fast
im
vergoren.
Tonneau.
Also
Okay,
im
doch im
Tonneau.
Tonneau.
Also 500 Liter Fass, aber sind jetzt, das waren glaube ich 8 oder 9 Fässer. Da ist ein neues dabei, aber sonst eher so dritte, vierte, fünfte Belegung. Ja.
Ja, ich habe bei euch gesehen, Sven, Gravitation, ne? Das spielt ja keine ganz untergeordnete Rolle in so einem Weinbereitungsprozess. Erklär mal aus deiner Sicht, die Vorteile.
Ja, also wir haben 2005, 2006 neues Kältehaus gebaut. Ja, unser Weingut ist ja über die Jahre gewachsen. Und ja, ich sag mal, wir sind ringsrum auf der einen Seite ist bei uns in der Nachbarschaft der Parkplatz, dann dahinter der Sportplatz, dann vorne die Straße und auf der anderen Seite wieder Nachbarn. Und so gesehen konnte mir einfach nicht in die Breite wachsen. Und dann sind wir mit dem Kältehaus einfach nach oben gegangen. Und so können wir heute haben wir die Möglichkeit, dass man eigentlich unsere ganze Traube eigentlich übers Gefälle verarbeitet. Die Traube wird zuerst über Förderband auf 8 Meter Höhe hochtransportiert. Und dann geht eigentlich alles Stufe für Stufe wieder nach unten, sodass man eigentlich die Traube eigentlich nicht pumpen müsste. Und das ist eigentlich hat schon einen deutlichen qualitativen Vorteil gebracht, seit wir das neue Kältehaus in Betrieb haben. Aber es ist jetzt schon auch schon über 20 Jahre her.
Trägt das im Ergebnis dann zu, ja, zu was bei? Zu mehr Feinheit und Eleganz? Oder was bewirkt das, wenn man den Wein nicht pumpt, also nicht mechanisch belastet und bewegt?
Ja, also vor allem wichtig ist, ich sag mal, noch, wenn es noch Trauben sind, ja, ein Wein oder so, später muss man irgendwann schon auch mal pumpen. Das macht aber auch nichts groß aus, weil da hat man relativ schonende, langsam laufende Pumpe. Aber vor allem, wenn es doch Trauben sind, ist einfach so, über eine Pumpe wird immer, eine Pumpe reibt halt immer ein bisschen. Und wenn da noch Beere und Kerne dabei sind, da kriegst du einfach so ein bisschen harte, feste Gerbstoffe, wo im Wein einfach die Eleganz nehmen. Und ja, ja, also ja, so kann man es eigentlich schon, die
Ja,
Eleganz fehlt einfach,
du
ja.
würdest also sagen, es ist günstig für den Most und später für den Wein. Und es ist nicht allein, sagen wir mal, von der Arbeitsorganisation her leichter oder besser. Es tut dem Wein gut.
Auf jeden Fall, ja. Das ist, weil letztendlich durch jeden Pumpvorgang erzeugst du einfach Feintrub und Gerb- und Bitterstoffe. Und ja, und das ist ja das, man will ja eigentlich auch keine Weinbehandlungs-, keine Schönungsmittel verwenden. Und gerade das ist, wir brauchen eigentlich bei uns im Weingut keine Schönungsmittel, ja. Weil Schönungsmittel brauchst ja du nur, wenn irgendwas, der Name drückt es ja schon aus, beschönigen willst, was nicht so schön ist, ja. Am besten ist ja immer, wenn erst gar kein Fehler passiert, ja. Und das ist halt in der 70er, 80er Jahre, da ist halt vieles dann auf Funktionalität ausgelegt worden mit Pumpe und lange Maischeleitungen, wo dann alles das ist zum Arbeiten toll gewesen, ja, weil du alles automatisiert hattest, aber irgendwo der Wein hat halt runtergelitten, gell, weil viele Pumpe und lange Schlauchleitungen, das ist einfach nicht das, was wie ein guter Wein gemacht wird, gell. Und damals hat man teilweise sogar leichter gearbeitet wie heute, aber
Ein bisschen weniger Technik ist manchmal mehr, ja.
absolut, ja.
Ja. Jetzt zum finalen Wein, Lemberger Syrah. Und da steckt ja schon auch sozusagen die Verbindung von Regionalität und Internationalität in dieser Cuvée drin.
Ja.
Wie kamst du auf die Idee, diese Dinge in eine Cuvée zu vereinen. Was war da die Idee?
Ja, also der Syrah haben wir ja schon relativ lange im Weingut. 2002 haben wir dann schon gepflanzt, der erste Weinberg. Aus dem ältesten Weinberg machen wir auch unseren Topwein. Und wir haben jetzt aber auch noch ein bisschen mehr gepflanzt. Und ja, die zwei Syrah ist ja auch eine Rebsorte, wo eigentlich im Vergleich zu der Cabernet-Sorte nicht so kräftige Gerbstoffe hat, sondern eigentlich auch eine sehr feine, elegante Art. Und die zwei Sorten passen, finde ich, sehr gut zusammen, ja, weil der Lemberger bringt mehr so ein bisschen so die kühle Beerenfrucht drüber. Hat auch, Lemberger hat ja auch immer eine gute Fruchtsäure. Und der Syrah ergänzt es einfach, sage ich mal, noch mit einer schönen, fülligen Körper, ein bisschen pfeffrige Note, auch gerade Richtung schwarze Olive und Schoko bisschen. Und also es passt einfach sehr gut, ja. Also die, ja, letztendlich, man probiert manche Sachen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich hatte da jetzt irgendwann einen Gedanke und aber man probiert es einfach aus, gell?
Und dann hat sie gefallen.
Ja, genau. Also das ja.
Wer hat denn Lead im Glas? Wer hat die Führung im Glas von den beiden? Also es gibt ja oft, wenn du zwei Sorten miteinander vermählst, wenn ich zum Beispiel an die weiße Bordeaux-Cuvée denke, Semillon und Sauvignon Blanc, da habe ich immer den Eindruck, wenn der Wein jung ist, dann hat Sauvignon Blanc gibt den Ton an. Und umso älter der Wein wird, umso mehr zieht sich Sauvignon Blanc so ein bisschen zurück und überlässt dann allmählich dem Semillon die Bühne. Wie ist das hier bei dieser Cuvée?
Ja, es ist schon, in jungen Jahren ist sicherlich immer der Lemberger ein bisschen der dominantere, aber es, ja, liegt einfach auch daran, dass der Lemberger halt eher so ein bisschen auf die Beerenfrucht mehr kommt, und wenn der Wein jetzt, sage ich mal, nach 2 Jahren im Fass gefüllt wird, ist schon auch noch die beerige Frucht dominant da, und wenn er nochmal ein paar Jahre im Fass ist, kommt der Syrah dann schon nochmal kräftiger durch. Gell?
Ja, und er hat dieses beides schon, finde ich. Er hat diese Beerenfruchtigkeit, aber er hat auch ein bisschen was Würziges. Die Pfeffernoten sind eher dezent. Schon eine ganz schöne Vermählung hat da stattgefunden. Mhm. Der hat eine schöne Konzentration, der hat eine schöne Mitte, aber hat Gerbstoffe, die schon zugänglich sind. Das sind keine abweisenden, rauen Gerbstoffe. Er hat hinten raus schon auch noch Kraft und Power, aber das ist gezügelt. Das ist schon eine gewisse Feinheit da. Und insofern ein Wein, den man heute wahrscheinlich mit Freude aufmacht, aber auch noch 5 bis 7 Jahre Spaß daran hat, ne?
Nee, das auf jeden Fall. Also sicherlich auch noch länger. Also da haben wir eigentlich schon sehr, sehr gute Erfahrungen, wie sich die Sorte bei uns entwickelt, ja.
Ist das euer beliebtester Rotwein?
Du meinst jetzt von der Verkaufszahl?
Ja.
Oder von der?
Ja.
Also den verkaufen wir schon gut. Wir haben noch ein anderes Rotwein-Cuvée, unser Nero. Der ist aber halt auch preislich, sage ich mal, nochmal eine Stufe drunter.
Okay.
Da verkaufen wir dann von der Menge her schon am meisten.
Ein paar mehr Flaschen. Was kostet dieser hier? Da dürfen wir doch sagen jetzt.
Der kostet 19,80
Euro. 19,80 Euro. Ich würde sagen, bietet für diesen Preis viel, 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 viel Wein. Einsetzbar zu ganz vielen Gelegenheiten. Jetzt gerade im Sommer beim Grillen habe ich ihn mal geöffnet. Geht das wunderbar? Mhm. Wo setzt du ihn ein?
Ja, also wie gesagt, Grille geht logischerweise sehr gut, aber ja, ansonsten würde ich dann eher eigentlich zum kräftiger, eher geschmorte Sache oder wild geschmorte Sache, und wild würde ich dann eigentlich sehr, sehr, sehr empfehlen, ja, genau.
Da. Ja, weil da die Rundheit noch besser zum Zuge kommt, ne?
Ich finde immer, für so kurz gebratene Sache bin ich eher ein Freund von Spätburgunder. Aber so Lemberger, Syrah, passt geschmorte Sache, finde ich sehr, sehr, sehr gut, ja.
Du hast ja noch die SL-Linie. Wodurch unterscheidet die sich nochmal jetzt von dieser Qualitätsrange?
Die SL, das ist dann letztendlich machen wir quasi bei Riesling, Spätburgunder, Lemberger und Syrah. Das ist eigentlich jeweils der älteste Weinberg im Weingut oder eigentlich der Top-Weinberg von der jeweiligen Sorte. Und dann ist einfach nochmal noch mal niedrigeres Ertragsniveau. Das ist dann die absolute Spitze eigentlich dann vom Weingut. Aber hier haben wir auch schon, sage ich mal, sehr, sehr niedriges, liegen wir, glaube ich, auch so bei irgendwo so 45 bis 50 Liter Ertrag bei dem Lemberger Syrah. Ja.
Das ist ja schon sehr wenig, oder?
Ja, nee, das ist schon, da lassen wir noch quasi eigentlich zwei halbe Trauben pro Trieb. Und also wenn es ein dritter Traube dran hat, der kommt ganz weg und die andere wird halbiert, sodass man einfach ganz kleine, lockere Traube hat. Das ist ja jetzt quasi, was man jetzt im Juli eigentlich alles gemacht hat. Also kurz bevor die Reifephase losgeht, werden die Traube quasi geteilt, sodass die Rebe dann einfach weniger Traube ernähren muss und die Assimilate, wo im Laub gebildet wird, sich einfach in weniger Traube einlagern und die werden dann einfach reifer und auch reicher an Inhaltsstoffe. Und so kriegt man einfach eine bessere Weinqualität. Und was noch dazu kommt, ist, wenn man die Spitze quasi wegschneidet von der Traube, selbst vor allem jetzt bei Rebsorten wie Burgunder, was eigentlich eher so kompakte Trauben sind, wenn du die Spitze wegschneidest, dann bleibt der Traube viel länger gesund. Ja?
Weil wenn mit lockerbierischer, ja.
Ja, er wird lockerer und die Beere drücken sich nicht gegenseitig weg und er bleibt dann einfach länger gesund und das ist ein sehr großer Vorteil auch, ja.
Wir haben ja vorhin über Klimawandel gesprochen, du hast den Trockenheitszustand erwähnt, es wird nicht nur trockener, sondern es wird auch tendenziell wärmer, die Erntezeitpunkte werden immer früher. Merkst du so etwas, dass Syrah vielleicht besser damit zurechtkommt als die klassischen Rebsorten, die ihr immer im Anbau hattet?
Man muss ja sagen, wir sind ja hier in der Region, wir sind ja hier im Remstal eins von den kühlsten Anbaugebieten deutschlandweit.
Weil ihr so hoch liegt, ne?
Ja, weil man relativ hoch liegt und sagen wir uns was die Ausreifung von der Traube angeht, spielt uns diese Entwicklung gerade schon ein Stück weit in die Karte, weil es uns deutlich mehr Möglichkeiten eröffnet und wir aber trotzdem noch kühl genug sind, sage ich mal, einfach für die Cold Climate Rebsorte wie Riesling, Spätburgunder, Sauvignon, sagen wir, das funktioniert weiterhin sehr, sehr gut. Aber ja, ich bin der letzte Mal über einen Weinberg drüber gelaufen, wo früher Trollinger war und heute Syrah steht. Da hat es einfach auch immer an manchen Stellen, wo es einmal drunter Fels ist, du siehst schon aus der Ferne, okay, da fällt das Wasser. Aber ich bin jetzt da durch den Weinberg gelaufen und es ist trotzdem, die Blätter sind trotzdem noch vital, sage ich mal. Und ein Trollinger würde schon das Blatt wahrscheinlich schlaff runterhängen, weil dann einfach jetzt bei der Hitze, sage ich mal, das Wasser fehlt. Und du merkst schon bei den internationalen Rebsorten, die Rebsorte oder Rebstöcke gehen schon ein bisschen besser oder sparsamer mit Wasser um. Ja. Also gerade Trollinger ist einfach eine Rebsorte, die braucht viel Wasser. Einfach das für ihre Vitalität und da, das merkt man schon, da haben die internationale Sorte schon einen Vorteil.
Sven, es gibt ja so Sorten, die machen bei zunehmender Trockenheit, machen die zu, ne? Das heißt, die veratmen dann kaum noch Wasser und brauchen deshalb weniger. Wie ist das bei Syrah?
Also insgesamt ist ja die optimale Temperatur bei der Rebe sind ja eigentlich 28 Grad und wenn es dann wärmer wird, macht die Rebe ja insgesamt, schließt sie die Spaltöffnungen, dass einfach weniger Wasser verdunstet. Also man sieht auf jeden Fall Dennis, Sauternes, Syrah oder auch Cabernet, Merlot schon an, dass die das besser verkraftet. Aber an was es genau liegt, ob das jetzt an den Spaltöffnungen liegt oder an sonstige biochemische Reaktionen in der Rebe, da bin ich jetzt, das kann ich jetzt auch nicht komplett beantworten, ja. Aber beobachtet tut man es auf jeden Fall,
Ja,
dass
ja.
das eigentlich.
Man muss ja einfach nur gucken, wo Syrah in der Welt angebaut wird.
Ja.
Ist ja nicht nur an der Rhone, an der nördlichen Rhone, auch an der südlichen Rhone, wo es deutlich wärmer ist. Syrah wird auch im Languedoc angebaut, wo es noch wärmer ist. Und es wird natürlich auch in Australien angebaut. Und da ist es in den meisten Gebieten auch noch mal deutlich wärmer. Also muss Syrah ja über eine gewisse Fähigkeit verfügen, zumindestens mit Wärme und auch mit einer gewissen Trockenheit zurechtzukommen, ne?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Also gut, Australien muss man immer ein bisschen ausklammern, weil Australien ist ja so, wenn es dort keine Bewässerung gäbe, wird gar nichts wachsen, auch keine Rebe, gell? Weil dort wächst ja nur was, wo auch Bewässerung ist, weil da eigentlich während der Vegetationszeit meistens gar kein Niederschlag kommt. Aber klar, wenn man jetzt an die Rhone oder so schaut, dann sieht man eigentlich schon, ja, das ist ja nochmal um einiges wärmer wie bei uns. Ja, da muss man für die Kollegen dort schon eher auch hoffen, dass es dann nicht irgendwann mal zu heiß wird. Das, was mir vielleicht profitiert, ist dort die Frage, ob das dann irgendwann too much wird, gell? Das ist gerade schon sehr, sehr viel im
In der
Wandel auf jeden
Diskussion,
Fall. Ja,
ja.
ja.
Sven, wenn du und Yvonne, wenn ihr, nehmen wir mal einen schönen lauschigen Winterabend, der sitzt zusammen jetzt im nächsten Winter, trinkt eine gute Flasche Wein zusammen und schaut mal in die Zukunft und überlegt, sind wir richtig aufgestellt? Schaffen wir mit dem, was wir, wie wir aufgestellt sind, die nächsten 10 Jahre und mehr auf diesem Weg gut? Oder müssen wir das eine oder andere Schräublein drehen, vielleicht auch größere Veränderungen vornehmen? Versetz dich mal in die Situation, wie würde das Gespräch sein? Was würde Yvonne vielleicht vorschlagen? Was würdest du einbringen in dieses Gespräch? Welchen Verlauf würde es nehmen?
Ja, das ist eine weit gefasste Frage. Gut, wenn man jetzt die Entwicklung vom Weingut jetzt auf die nächste 10, 15 Jahre anschaut, also dann auch einen Blick nimmt, was die nächste Generation so an Trinkgewohnheiten hat, ist sicherlich eine Geschichte im Fokus, wo wir eigentlich auch schon relativ stark sind alkoholfreie Sache bei uns im Weingut. Wir haben jetzt schon 6 alkoholfreie Produkte im Sortiment. Das wird, denke ich mal, auf jeden Fall glaubt nicht weniger. Wie stark sich's weiterentwickelt, muss man sehen, aber wir werden dort weiterhin aktiv sein in dem Bereich, um einfach auch die Menschen, wo ich sage, sie wollen weniger trinken, oder alkoholfrei, oder gerade auch für die, wo fahren müssen, kannst du heute Sachen anbieten, dass die Leute auf Augenhöhe mittrinken können, auch ohne Alkohol. Da haben wir bei uns im Weingut, ob das jetzt mit unserer Perlen der Quidde ist oder Perlen der Kräuter, Perlen der Täuple, haben wir sehr schöne Produkte eigentlich inzwischen, wo aus regionale Sache, ob das jetzt Traube oder Quidde ist, hergestellt sind. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir uns einig sind. Ja, und von der Rebsorte her, es geht auf jeden Fall mehr in die Richtung Weißwein, denke ich mal auf jeden Fall, dass das also die ja bei Rot, Spätburgunder, Lemberger sind natürlich die Hauptrebsorte. Aber gerade merkt man schon eine Verlagerung Richtung Weißwein und letztendlich, wir sind ja kühles Anbaugebiet und werden es auch bleiben in Zukunft, auch wenn es ein bisschen wärmer wird. Mit Weißwein, sage ich mal, da tun wir uns einfach nochmal leichter und Wir können auch sehr gute Rotweine machen, aber da muss man einfach die Erträge halt entsprechend schon stark senken, sage ich mal. Und also mit Weißwein, denke ich mal, wird schon sicherlich noch mehr in Fokus rücken,
Mehr
wie
Pewis eventuell und vielleicht auch eine, sagen wir mal, noch eine Verschlankung des Sortiments.
ja, manche Sorte, ja, ein paar Sachen werden sicher rausfallen die nächsten Jahre, ja. Aber sicherlich, wir werden es nicht extrem tun, weil wir haben einfach durch die große Privatkundschaft, wo wir haben, ist, sagen wir, eine gewisse Sortimentsbreite auch wirklich gut. Also, weil wir haben jetzt, sage ich mal, also mir fällt es jetzt nicht schwer, da ich habe halt ein paar Füllungen mehr, aber das ist jetzt für mich jetzt überschaubar vom Aufwand und ich mache das auch gern. Warum soll ich jetzt, ein Kunde, der seit Jahren einen Wein von uns mag und trinkt, warum soll ich den jetzt nicht mehr produzieren? Das, weil irgendwelche Marketingleute sagen, du musst dein Sortiment straffen. Das kommt ja immer darauf an, wie man halt aufgestellt ist. Ja? Wenn man jetzt fast die ganze Produktion an Großhändler verkauft, dann reichen natürlich 10, 12 Weine. Ja? Aber wenn du Privatkunde hast, da ist ein bisschen ein breiteres Angebot schon nicht schlecht. Wobei unser schon sehr groß ist, ja, aber ein paar, mir wird schon ein bisschen straffer, aber jetzt nicht halbiere, das war
Ja,
bloß nicht, ja.
und die Piwis werden mehr oder wird es dabei bleiben?
Naja, wir haben jetzt noch den Blütenmuskateller haben wir jetzt noch neu. Da haben wir das ja mal die erste paar Flasche gefüllt. Und da werde mal noch mein Weinberg davon pflanzen, weil das schon was ist, wo ich auch denke, dass gerade ein bisschen was. Also der schmeckt eigentlich wie ein Muskateller, vom Geschmack her, aber ist einfach pilzresistent. Und das macht bis jetzt sehr guten Eindruck, vom Weinbau und auch vom Keller. Und das ist was, wo jetzt noch kommt. Und ja. Aber wir pflanzen auch Spätburgunder nächstes Jahr wieder und ja, also dran, ja, ich sag mal bei den Peewees, da wir haben jetzt inzwischen glaube ich 7 oder 8 verschiedene Peewees, aber manche sind auch bloß mal so testweise, hat mein Vater auch mal pflanzt, die kommen dann halt einfach in eine Cuvée rein. Ja, man muss auch, ich finde, den Rebsorten schon auch eine Chance geben, weil wenn man heute einfach auch sieht, von der ganzen Kostenentwicklung, sage ich mal, ist das schon auch interessant und auch gerade im ökologischen Weinbau von der Ertragssicherheit sind die Rebsorten durchaus interessant und wenn die Qualität passt und deswegen die jetzt nicht zu probieren und nur auf die klassische Sorte zu setzen, finde ich eigentlich auch nicht unbedingt der richtige Weg. Also wir fahren da einfach zweigleisig und
Zweigleisig, ja.
wir haben, ach, was sind das jetzt bei uns prozentual? Ich weiß gar nicht, ich glaube 6, 7%, wo wir Peewees haben von der Gesamtreibfläche. Das ist nicht nichts, aber ist schon auch noch, ja.
Kann man noch steigern, ja.
Ja, das kann man natürlich steigern, aber ja, das wird auf jeden Fall langsam gehen, ja, weil die Rebanlage bleibt ja 30, 40 Jahre stehen. Aber man muss schon, ich finde es schon interessant, man probiere da auch viel. Das ist auch mein Vater sein Hobby ein bisschen. Der ist eigentlich ständig bei seinen Piwi-Verkostungen da in der Rebezüchtung. Und immer wenn er was Interessantes entdeckt, bringt er es mit. Da sind wir schon auch, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass man ständig was Neues probieren muss. Ja, also wir sind da schon relativ gut aufgestellt, ja.
Wenn ich jetzt das Gespräch mal Revue passieren lasse, dann finde ich, dass du doch mit einer deutlichen Gelassenheit unterwegs bist und auch mit dieser selben Gelassenheit in die Zukunft blickst. Unaufgeregt, aber zuversichtlich auf jeden Fall. Das ist ja jetzt aktuell im Weinbau nicht bei allen Betrieben so. Das heißt, ihr habt euch in den letzten 20, 30 Jahren gut aufgestellt, habt einen großen Anteil an Privatkunden, über 50%, sieht noch Steigerungsmöglichkeiten mit dem Export, kommt mit der Rebsortenvielfalt gut zurecht, habt ein paar schöne Nischen mit dem Muskat, Trollinger, dem Roten Riesling, den internationalen Sorten Syrah und auch Sauvignon Blanc. Das heißt, es ist, wie du gesagt hast, breit aufgestellt und gut geerdet. Ist keine schlechte Ausgangssituation, um auch zukünftig erfolgreich zu bleiben. Wenn du einen Wunsch hättest für die Zukunft, was wäre das?
Ein Wunsch für die Zukunft wäre natürlich schon, dass die nächste Generation genauso viel Spaß hat wie mir und auch, dass die Leute hier in Deutschland, unsere Kunden, einfach auch die regionale Weine, sage ich mal, wieder mehr in Fokus nehmen. Das ist was, wo ich manchmal schon ein bisschen ärgerlich finde, dass die Leute hier, die laufen hier in unsere Weinberge spazieren und sagen dann, ach wie toll und wie schön ist alles. Und dann gehen sie einkaufen und kaufen dann was weiß ich was, wo nicht hier in Deutschland gewachsen ist. Und das ist was, wo dann eigentlich mal regionale Winzer schon wehtut. Ja. Und das ist eigentlich das. Also natürlich trinke ich auch mal gern was von woanders her und das ist ja auch wichtig. Aber manche Sache, die muss man nicht trinken. Ja. Also,
ja, ich verstehe. Und Sven, euch kann man ja auch besuchen. Ne? Muss man sich natürlich da anmelden, ja, oder kann man einfach vorbeischneien?
Nee, natürlich. Also bei uns im, durch das, dass wir so einen hohen Privatkundeanteil haben, ist bei uns eigentlich der Weinverkauf, also die Probierstube eigentlich immer von 10 bis 12 und von 14 bis 18.30 Uhr geöffnet. Außer mittwochs und auch samstagvormittags kann man jederzeit ohne Anmeldung kommen und sind immer alle Weine zur Verkostung da und ist immer auch jemand Fachkundiges vor Ort. Also einfach vorbeikommen, mir freut uns.
Ja, ist eine schöne Probierstube, das macht allein schon Laune, da zu sein und zu sehen, wie ihr ein Wein nach dem anderen herbeiholt und einschenkt.
Genau, ja.
Lieber Sven, vielen Dank für heute, für das Gespräch, deine Offenheit. Schön, dass du hier dabei warst.
Sehr gerne, ja. Freut mich sehr, dass ich dabei sein durfte und hat viel Spaß gemacht, ja.
Danke, hab eine gute Zeit und grüß die Yvonne und deine Frau.
Ich grüße leidig weiter, ja, danke dir.
Ja, auf bald, tschüss.
Ja, okay, Wolfgang dann.
So, ihr Lieben, das war mein Gespräch mit Sven Ellwanger vom Weingut Bernhard Ellwanger in Großheppach im Remstal. Was mir an diesem Gespräch besonders hängen bleibt, ist die Gelassenheit, mit der Sven auf seinen Betrieb, seine Region und die Zukunft schaut. Da ist kein lautes Programm, keine große Geste, sondern viel Erfahrung, Pragmatismus und ein ziemlich klares Gefühl dafür, was zum eigenen Betrieb passt. Und vielleicht erzählt genau das sehr viel auch über Württemberg heute. Denn die Veränderung dieser Region passiert nicht nur über spektakuläre Spitzenweine oder neue Etiketten. Sie passiert auch über Weine wie ein Muskat-Trollinger Rosé, der duftig und zugänglich ist, aber eben nicht banal. Über einen roten Riesling, der als Zufall im Weinberg begann und dann ernst genommen wurde. Und über eine Lemberger Syrah-Cuvée, in der sich regionale Identität und internationale Rebsorte erstaunlich selbstverständlich begegnen. Dazu kommt ein Betrieb, der mit Bio-Weinbau, Bodenaufbau, Piwis, Sauvignon Blanc, Rotweinambitionen und alkoholfreien Produkten in viele Richtungen denkt, ohne dabei seine Herkunft oder seine Kundschaft aus dem Blick zu verlieren. Mein Eindruck nach dieser Aufnahme: Das Remstal und Württemberg werden noch immer unterschätzt. Vielleicht auch, weil sich hier vieles nicht mit großem Pathos nach vorne drängt. Aber wer genauer hinhört und genauer probiert, der merkt, da hat sich viel bewegt. Leise, beharrlich, bodenständig und im Glas sehr, sehr überzeugend. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Genuss im Bus, empfehlt den Podcast weiter und schreibt mir gern, welche Erfahrungen ihr mit Weinen aus Württemberg oder dem Remstal gemacht habt. In 14 Tagen geht es weiter, dann mit einem der renommiertesten Betriebe Württembergs. Zu Gast ist Matthias Aldinger vom Weingut Aldinger in Fellbach. Wir bleiben also in Württemberg, wechseln aber noch einmal die Perspektive von Großheppach nach Fellbach, vom Remstal an den Kappelberg und von der stillen Modernisierung zu einem Betrieb, der das Qualitätsbild der Region seit vielen Jahren entscheidend mitprägt. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und wie immer, lass es dir schmecken.